Jetzt. Hat sich Jesus, der in einem Zimmererhaushalt aufgewachsen war, mit diesem auf Sand bauen im Gleichnis des guten Baumeisters geirrt? Das ist die Frage, mit der wir uns heute Morgen beschäftigen. Und wir wollen uns das Gleichnis vom klugen Baumeister genauer anschauen. Das Gleichnis vom klugen Baumeister basiert auf einem Text, der gerne in der Kinderstunde verwendet wird. Es gibt viele Ausarbeitungen dazu, viele Illustrationen. Ich will mal einfach so ein Beispiel dazu anführen. Wir sehen hier den klugen Baumeister. Also so muss man sich die Kinderstunde so ein bisschen vorstellen. Das ist jetzt der kluge Baumeister. Er hat eine Schaufel in der Hand und gräbt tief, um das Haus festzubauen. Er baut sein Haus auf Fels. Und als der Regen kommt, er gräbt hier mit der Schaufel fest auf den Fels. Und als der Regen kommt und die Flut ans Haus schlägt, kann sie das Haus nicht erschüttern, denn es ist auf Fels gebaut. Und hier sehen wir einen zweiten Mann, der will auch ein Haus bauen. Er arbeitet aber nicht so gründlich, hat vielleicht nicht viel Zeit, will einfach nur schnell fertig werden. Deswegen baut er sein Haus auf Sand. Aber auch hier kommt der Regen und dann die Flut. Diese schlägt ans Haus und weil es nicht gegründet ist, fällt es tief, fällt es ein. Soweit die Kinderstunde im Schnelldurchgang für uns alle heute Morgen. Ja, war das Gleichnis von Jesus nur für die Kinder gedacht? Nein. Ich habe es auch uns Erwachsenen heute mitgebracht, denn es ist ein Thema, das du, wenn du Jesus nachfolgen möchtest, verstanden haben musst. Denn sonst schwimmt dein Glaubenshaus davon. Jesus sagt dir das voraus. Er sagt, dass der Fall groß sein wird. Und weil wir alle nun nicht in unserem Glauben Schiffbruch erleiden wollen, das unterstelle ich jetzt mal einfach, schauen wir uns den Text genauer an und schauen, was wir da mitnehmen können. Jesus kommt in Lukas 6, das wird die Bibelstelle sein, die wir uns näher betrachten, kommt vom Fruchtbringen her, vom Ergebnisbringen, was so am Ende rauskommt. Und unmittelbar von unserem heutigen Text fragt Jesus seine Zuhörer, in Lukas 6, Vers 46, was nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage? Was nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage? Es geht Jesus also ums Hören und ums Tun. Es geht ihm darum, nicht nur seine Botschaft zu verstehen, sondern sie auch umzusetzen. Und das war nicht nur an seine damaligen Zuhörer gerichtet, sondern das ist auch an uns heute gerichtet. Um es ein bisschen drastischer auch noch zu formulieren, viele Menschen nennen sich Christen, nennen Jesus Herr und scheren sich aber einen Dreck um seine Lehre. Damit sind wir nun bei unserem heutigen Text. Ab Vers 47 heißt es, jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Die Zeitform für diese Worte kommen, hören, tun, drückt im Text, im Urtext aus eine wiederkehrende Handlung, eine Allgemeingültigkeit, eine Gesetzmäßigkeit. Immer wenn ein Mensch kommt und wenn er hört und wenn er tut, dann gleicht er folgendem Menschen. Und damit beginnt das Gleichnis, das eben diesen Zusammenhang bildhaft erläutern soll. Jesus sagte, er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute, grub und vertiefte und den Grund auf Felsen legte. Als aber die Flut kam, stieß der Strom an jenes Haus und konnte es nicht erschüttern, weil es gut gebaut war. Denn es war gut gebaut. Also jeder Mensch gleicht einem hausbauenden Menschen. Hier steht auch wieder die gleiche Zeitform. Also das bedeutet, jeder Mensch baut an seinem Lebenshaus. Also es gibt keinen Menschen, der nicht baut. Du kannst schlecht bauen, du kannst gut bauen, aber du kannst nicht nicht bauen. Der kluge Baumeister, er grub, er vertiefte und er legte den Grund. Und ein Lebenshaus, das kann nun so, gibt es verschiedene Darstellungen, ich habe mal die mitgebracht. Kann ungefähr so ausschauen, es hat ein Fundament, ein Lebensfundament. Und du kannst da Abstriche machen, Aber wenn du das machst, hast du ein Problem. Ne? Du kannst auf schlechten Untergrund bauen. Aber jeder Mensch baut, und auch am Fundament. Und das ist unser zentrales Thema heute Morgen. Und das Lebenshaus selber, es besteht aus verschiedenen Bereichen des Lebens, verschiedenen Säulen, so ist es heute, oder ist es hier dargestellt. Sie symbolisieren verschiedene Lebensbereiche, ne, wie Berufung, Leistung, das steht für Arbeit, Schule, Engagement irgendwo im Ehrenamt oder was auch immer. Es steht für Familie, die zweite Säule, ne, das soziale Netzwerk, in dem wir eingebettet sind. Die dritte Säule ist Gesundheit zum Beispiel. Ne, wie achte ich auf meinen Körper, auf meine Ernährung? Mache ich auch mal Sport ab und zu. Die vierte Säule könnte die materielle Sicherheit sein. Wie bestreite ich meinen Lebensunterhalt? Und die fünfte Säule, da ist Glaube, Werte eingezeichnet. Das steht üblicherweise für meine Moral, meine Ethik, meine Werte. Und darüber hast du ein Dach. Also jeder von uns hat da ein Dach drüber, ein Lebensmotto. Und es gibt verschiedene Lebensmottos. Können zum Beispiel lauten, alles easy. Ne? Ich lebe so in den Tag hinein, nichts kann mich tangieren. Oder es könnte sein, es könnte heißen, ja, möglichst als kleines graues Mäuschen durch diese Welt zu gehen, nur nicht anecken, die Welt ist kompliziert, nur nicht auffallen. Oder, na, ich gebe mal einen kleinen Ausblick auch noch auf unsere Gemeindefreizeit ab Donnerstag, da haben wir das Thema Prediger. Auch Salomo hat einiges ausprobiert in seinem Leben, er hat verschiedene Lebensmottos verfolgt. In Prediger 2 steht zum Beispiel, dass Salomo riesige Bauvorhaben durchgeführt hatte. Er hat Häuser gebaut, Weinberge gepflanzt, Gärten, Parks, Obstgärten gepflanzt, Wasserteiche, Wälder und so weiter. Riesige Bauwerke. Das war eines der Mottos, die er verfolgt hat. Er hat Knechte angeschafft, Mägde, Sklaven, Besitz an Rindern, Schafen, an Silber, Gold, Schätzen, Edelsteinen, mehr als alle vor ihm in Jerusalem damals hatten. Es war ein weiteres Motto, nach Reichtum zu trachten. Und dann hat er auch noch ein anderes Lebensmotto gehabt, hat sich Richtung Kultur, Kunst hat er sich orientiert. Er hat Sängerinnen, Sänger beschafft, die ihn da erheitert hatten. Und er hat sich mit Frau und Frauen vergnügt. All das sind Lebensmottos und über all die hat er dann in dem Prediger, steht das Urteil gesprochen, alles taugt nichts. Wir werden uns das auf der Freizeit noch ein bisschen genauer anschauen. Ja, was wäre denn ein gutes Motto? Ich denke, ein gutes Motto, und so versuche ich es zu leben, ist Jesus nachzufolgen. Ne, alles, was da drunter ist, alle Lebensbereiche daran auszurichten, ein gutes Gleichgewicht zu finden, auch natürlich zwischen den Lebensbereichen, Thema Work-Life-Balance, Jesus nachfolgen und an dem sich zu orientieren, was Jesus gesagt hat, den Heiligen Geist im Herzen zu haben und dem zu folgen, was der Geist in uns hineinspricht. Ja, doch gucken wir nochmal zum Gleichnis. Der kluge Baumeister, er grub, er vertiefte, er legte den Grund. Und wie wir es gesehen hatten, ein jeder Mensch ist hausbauend, immerwährend, ganz allgemein und zwangsläufig. Und Jesus verwendet nun also für die nächsten Worte hier, er grub, er vertiefte, er legte den Grund, ja, diese Erzählzeit, die Abfolge von Ereignissen, die sich so ereignet haben. Und wenn ich nun so baue, jeder baut ja, haben wir festgestellt, dann grabe ich, ich fange also mit dem Graben an. Also alle Lebenssituationen und alle Ereignisse, die sich so ereignen in meinem Leben, haben Auswirkungen. Ne? Ich stelle mein Haus nicht auf flachen Grund, sondern ich gehe auch in die Tiefe. Und alle Ereignisse haben Auswirkungen. Manche habe ich mir ausgesucht, aber in manche bin ich auch hineingeworfen. Alle Ereignisse prägen mich, prägen mein Leben. Für das eine kannst du was, für das andere nicht. Also du kannst zum Beispiel nichts für die Ursprungsfamilie, Herkunftsfamilie, wo du aufgewachsen bist. Du kannst nichts für deine Erziehung, das Umfeld als junger Mensch. Da bist du einfach mal so hineingeworfen. Ne? Du kannst aber ein bisschen mehr beeinflussen Richtung Bildungsweg, Berufswahl, Partnerwahl. Aber alles hat dich geprägt, alles macht dich jetzt heute aus, wer du bist. Ja, und nun wird's spannend. Der kluge Baumeister legt beim Bauen einen Grund. Er bindet sich beim Bauen an den Untergrund an. Und bei dem klugen Baumeister ist es ein Fels. Es ist der Fels, der gute Untergrund. Nochmal zurück. Und ja, wenn wir den Text uns nochmal anschauen, auch ab Vers 47 auch, dann heißt es dort: Und als die Flut kam, stieß der Strom an jenes Haus und konnte es nicht erschüttern, weil es gut gebaut war. Die Flut kam, der Fluss schlug ans Haus, der Fluss aber hatte nicht die Macht, das Haus zu erschüttern, denn es war vorher auf Fels gegründet. Es war gut gegründet, das Haus. Ganz im Gegensatz zum zweiten Baumeister. Und da heißt es: Wer aber hört und nicht tut, der gleicht einem Menschen, der ein Haus baute auf Sand, ohne Grund zu legen. Und der Fluss riss an ihm und es fiel gleich zusammen und der Einsturz dieses Hauses war gewaltig. Der dumme Baumeister baute sein Haus auf Sand. Zum Thema Sand habe ich uns mal Bilder mitgebracht. War da schon mal jemand? Weiß jemand, wo das ist? Dubai, gut. Wo ist das? In Dubai? Sehr gut. Burj Khalifa war das Stichwort. Ich hatte das Glück, vor 10 Jahren mal eine Reise mitmachen zu dürfen. Und wir sind da während der Reise auch auf dieses höchste Gebäude der Welt als Teil dieser Reise gegangen, auf die Aussichtsplattform auf 440 Metern Höhe. Und man hatte diesen Blick runter, diesen Blick hoch. Also da ging es von dort aus nochmal gewaltig höher. Ein beeindruckendes Gebäude, ein Gebäude der Superlative. Von der Ferne hat es so ausgesehen. Und es ist das aktuell höchste Gebäude der Welt. Es hat eine Höhe von 828 Metern. Es hat 57 Aufzüge, 8 Fahrtreppen. Es hat den schnellsten Aufzug der Welt. Die höchste Aufzughaltestelle auf 638 Metern. Und es hat insgesamt 163 Stockwerke. Also ein normales Hochhaus hat so 30, 40, 50 Stockwerke. Ein Haus der Superlative. Es wurde konstruiert aus einer Beton-Stahl-Konstruktion mit 180.000 Kubikmetern Beton und so weiter und so fort. Also ein Bauwerk der Superlative. Aber die Frage ist, auf welchem Untergrund steht dieses Haus? Wo steht es? Wo ist es gebaut? Auf Sand. Tatsächlich, da gibt es nichts anderes in Dubai. Das ist ein Sandloch letztendlich. Ne? Vor da 50, 60 Jahren, dort wo heute diese Großstadt Dubai ist, da standen ein paar Fischerhütten an einem kleinen Fluss auf Sand. Da war nichts. Und heute ist dort das größte Bauwerk der Welt. Und ja, worauf ist es gegründet? Es ist gegründet auf einer riesigen Betonplatte. Ich habe hier mal so eine technische Darstellung mitgebracht. Auf einer riesigen Betonplatte, auf 180.000 Kubikmetern Beton. Und diese Betonplatte ist ungefähr 7.000 Quadratmeter groß. Das ist ungefähr so groß wie ein Fußballplatz. Hat also diese Dreiecksform. Das ist quasi wie so ein Melkschemel, ne, auf 3 Beinen, damit das Ganze gut sich abstützen kann. Das ganze Gebäude auf drei Beinen. Und diese Platte ist 3,7 Meter dick. Das ist, weiß nicht, wie hoch sind wir hier, Bernd? 4 Meter? 4 Meter. Also die Platte ist so dick, nahezu wie dieser Raum hier. so groß wie ein Fußballfeld. Und worauf ich noch kommen möchte, ist, es wurden unterhalb dieser Platte wurden lauter Stelzen in die Erde getrieben. Hunderte von Stelzen, bis zu 70 Meter tief, mit Stahl und Beton ausgefüllt. Und darauf steht der höchste Turm der Welt. Und alles Gewicht, alle Masse muss sich über diese Oberfläche der Platte und der Stelzen in den Boden ablasten. Also die Last wird in den Sand abgeleitet. Unglaublich, ein Meisterwerk der Technik. Wer hat das gebaut? Das ist ein neuseeländischer Bauherr gewesen, das ist ein Konsortium von Baufirmen gewesen, aber eine technische Meisterleistung auf jeden Fall sicherlich. Damit wäre ich wieder bei meiner Eingangsfrage. Hat sich denn Jesus geirrt, dass man auf Sand eigentlich ja nicht bauen sollte? Und heute baut man auf Sand solche Gebäude. Nein, Jesus hat sich nicht geirrt, denn unser Gleichnis heißt eigentlich von dem dummen Baumeister, der baute sein Haus auf die Erde. Na, der Fluss schlug ans Haus und es fielen sich zusammen, der Sturz war groß. Wie kam es eigentlich zu diesem auf Sand bauen? Ich habe im Internet gefunden, das ist zurückzuführen auf ein Lied aus dem 16. Jahrhundert. Da hat ein Liederdichter, Georg Neumark, gedichtet, wer nun den lieben Gott lässt walten, und hat dann im ersten Vers geendet mit, wer Gott dem Allerhöchsten traut, der hat auf keinen Sand gebaut. Und das wurde zur Redewendung, die sich bis hin in die amerikanischen Lieder hineingezogen hatten. Und dabei ist es geblieben, es ist eine Redewendung geblieben, die also dafür steht, dass man auf ungewissem Boden baut, sein Leben quasi auf Unsicherheiten aufbaut, das vielleicht scheitern muss dann. Denn Sand ist, wie wir gelernt haben, eigentlich ein guter Baugrund. Die Erde eher nicht so. Ja, Jesus hat also gegenübergestellt den klugen Baumeister und den dummen Baumeister. Und ja, für uns heißt es also, wir lernen daraus, es ist sinnvoll, auf Fels zu bauen. Trotz alledem, ne? Sand mag gut sein, aber noch besser ist sicherlich der Fels. Und da wollen wir uns noch ein bisschen tiefer jetzt mit beschäftigen. Was ist für uns, ne, das ist ja auch die Aussage von der Botschaft, von dem Gleichnis, ne, auf Fels zu bauen. Was ist für uns der Fels? Da steht im Griechischen, steht da dieses Petra. Ne, zum einen erinnert uns der Fels natürlich an Jesus. Jesus ist der Eckstein. Da gibt es diese Bibelstelle aus dem 1. Petrus 2, Vers 6. Siehe, ich lege in Zion einen ausgewählten, kostbaren Eckstein, also den Grundstein eines jeden Hauses. Wer in ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden, ein Stein des Anstoßes. Ja, Jesus wird zunehmend zum Anstoß für diese Welt. War er schon immer, aber in letzter Zeit, denke ich, so sehe ich es, wird der Wind schärfer gegen Jesus, seine Lehre und auch gegen die Christen in unserer westlichen Welt. Ich denke, dass Jesus damals und auch heute als ein Delegitimierer der herrschenden Klasse angesehen wurde und auch angesehen würde heute. Jesus predigte gegen die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Er predigte mit Vollmacht. Er prangerte massiv deren Oberflächlichkeit und Scheinheiligkeit an. Er hielt ihnen vor, dass sie sich gerne an prominente Stellen hinsetzten, dass sie sich gerne als Prominente behandeln ließen, dass sie vieles nur zum Schein taten und dass sie das Geld der Witwen und Waisen verschlangen und sich dabei nicht eigentlich um ihr Schicksal kümmerten. Und Jesus war anders. Und er ist auch heute noch anders. Jesus lebt. Er stellt sich auch damals wie heute zu den Schwachen und zu den Ausgegrenzten. Er wurde Mensch. Er erniedrigte sich selbst, um uns Menschen zu retten und nicht um uns zu beherrschen. Ja, nun die Frage, wie baust du dein Haus? Wackelig? Und wer baut dein Haus? Bist es du selbst oder ist es der Herr? Denn wir können nur einen Teil dazu letztendlich beitragen. Unser bescheidener Beitrag ist es ja, uns an Jesus zu halten, ne, in seinem Wort zu lesen, Gott und den Herrn an seinem Wort in der Bibel näher kennenzulernen, ja, die Beziehung zu ihm zu pflegen, im Gebet, ja, in Beziehung mit ihm zu stehen, Gott zu uns reden zu lassen, in unser Herz hineinsprechen zu lassen, uns zeigen zu lassen, was das Beste für unser Leben ist. Und wir können den Herrn bauen lassen, ein Stein sein lassen, den der Herr einbaut. Wohin? Werden wir gleich sehen. Denn Peter, dieser Fels, erinnert uns auch noch an was anderes, nämlich an Petrus. Da gibt es nämlich auch noch eine Bibelstelle, die mir eingefallen ist dazu. Da heißt es in Matthäus 16, Vers 18, wo Jesus gesagt hatte, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich und werde ich meine Gemeinde bauen. Und des Totenreiches Pforten werden sie nicht überwältigen. Also unsere Gründung auf den Fels hat auch etwas mit Gemeinde zu tun. Und das will ich jetzt noch mal ein bisschen vertiefen. Ich habe, ja, bin jetzt, ja, 38 Jahre bin ich Christ, habe da einiges an Lebens- und Glaubenserfahrung, denke ich, gesammelt. Und mir ist Gemeinde, ist mir ans Herz gewachsen. Und Petrus hat ja diese Zusage bekommen, dass die Gemeinde auf ihn gebaut würde. Und sie wurde gebaut. Wir kommen von Pfingsten. Und mit der Pfingstpredigt, die wir auch letztes Mal ein bisschen angeschnitten hatten, ist die Urgemeinde damals entstanden in Jerusalem. Und bis heute konnte das Totenreich der Gemeinde Jesu nichts anhaben. Der Tod hatte keine Macht über diese Gemeinschaft. Und die Gemeinde besteht aus Menschen, die errettet sind, für die Jesus ein für alle Mal mit seinem Blut bezahlt hat, für die Sünden. Und im Moment der Bekehrung, in dem Augenblick, wo ich den Herrn Jesus zum Herrn über mein Leben mache, und den Heiligen Geist quasi bekomme in mein Herz, bin ich Teil dieser großen Gemeinschaft der Gläubigen, dieser weltweiten Gemeinde. Als Christ, so als Teil dieser weltweiten, wenig fassbaren Gemeinde, bin ich aber gleichzeitig auch, hoffentlich auch, etwas fassbarer, Teil einer Ortsgemeinde, die ja überall in der Welt zu finden ist. Und darauf will ich jetzt kommen nochmal. Das Thema auch ansprechen, Identifikation und verbindliche Zugehörigkeit zu einer Ortsgemeinde. Das wird heute leider ja immer mehr in Frage gestellt. Braucht man das überhaupt, so eine verbindliche Zugehörigkeit mit einer Ortsgemeinde? Und ich will heute Morgen aus meiner Lebenserfahrung heraus plädieren und das betonen, wie wichtig diese Zugehörigkeit ist. Ich will niemanden verurteilen. Bitte, ne, lasst euch bitte da nicht auf die Füße treten. Es mag Gründe geben, vielleicht zurzeit nicht so Teil einer Ortsgemeinde zu sein. Es mögen Verletzungen sein, schlechte Erfahrungen. Ich erinnere mich an Mittwoch vor einer Woche, hatte Thilo so gesagt, ja, das fand ich ganz gut, das will ich heute nochmal bringen. Es gibt keine perfekte Gemeinde. In dem Augenblick nämlich, wo ich Teil der Gemeinde bin, ist es schon nicht mehr perfekt. So ist es. Es gibt keine perfekte Gemeinde. Und trotzdem will ich dir Mut machen, dich verbindlich und treu einer Gemeinde anzuschließen, in der du dich einbringst, deren Gottesdienste du regelmäßig besuchst, deren Geschwister du aktiv kennenlernst, die dir auch mal ins Leben hineinreden und die dich prägen dürfen. Und wenn du das tust, wirst du einen Segen, einen unglaublichen Segen erfahren. Das ist meine Lebenserfahrung und die will ich euch weitergeben. Gemeindezugehörigkeit heißt Segen mitnehmen, Segen vom Herrn mitnehmen. Ich rede hier jetzt nicht über Mitgliedschaft. Das ist so ein, für mich jetzt, das ist meine Meinung, das ist so ein Hilfsmittel, einfach um die Gemeinde zu organisieren. Darum geht's nicht. Es gab auch damals in der Urgemeinde Listen zur Verpflegung der Witwen und so weiter. Das ist nichts ganz Neues, aber darum geht's mir nicht. Ich plädiere für Zugehörigkeit zur Ortsgemeinde, in welcher Form auch immer. Und wie gesagt, das wird uns schwer gemacht in unserer heutigen Zeit. Es gibt so viele Angebote, so viele Möglichkeiten. Und der Teufel geht her wie ein brüllender Löwe und will uns Christen verschlingen. Wie es heißt da in 1. Petrus 5, Vers 8, seid nüchtern und wachet. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Ich habe da noch ein Bild mitgebracht. Ich habe da noch ein Bild mitgebracht. Ja, ich weiß, ich habe als Kind gerne Tierfilme angeguckt. Ne? So ein Bild aus Afrika. Das sind Gnus, sind das. Und ja, die Gnus stehen ja bei den Löwen, stehen die auf der Speisekarte ziemlich weit oben. Ne? Da ist viel Fleisch dran. Ne? Der Löwe hat eigentlich ja gegen die Herde, wenn so eine Herde Gnus zusammensteht und die Hörner senken, ne, die sind ziemlich spitz, wie wir auf dem Bild da sehen, hat eigentlich keine Chance. Wenn die sich zusammenstehen und eine Front bilden, zusammenhalten, hat der Löwe eigentlich keine Chance. Aber die blöden Gnus, die rennen weg. Und der Löwe kann sich dann das letzte Gnu, was irgendwo vereinzelt umherläuft, kann er sich schnappen und reißen. Vereinzeln, das ist auch die Strategie des Widersachers. Gegen ein einzelnes verwirrtes Gnu hat er eine Chance. Gegen einzelne verwirrte Christen hat der Teufel eine Chance. Denn er weiß, gegen die Gemeinde hat er keine Chance. Und so sorgt er dafür, dass wir als Geschwister, als Christen nicht mehr so eng an die Gemeinde uns orientieren. Nicht mehr so eng an der Gemeinde zu hängen drohen. Ja, es kann sich ein Kritikgeist breit machen, statt Freude aneinander gibt es Gequatsche, wie auch immer. Ne, wir fangen an, uns da ein bisschen zu entfremden, andere Prioritäten zu setzen, nicht mehr aufeinander zu hören, nicht mehr füreinander zu interessieren. Dann hat der Teufel dann leichteres Spiel. Denn ich bin überzeugt davon, die Gemeinde gibt Schutz und zum geistlichen Überleben brauchen wir einander. Ich brauche euch, ihr braucht vielleicht mich, weiß ich nicht. Ne? Aber allein bist du den Lügen des Teufels, bist du den schrägen Einfällen, die auch aus dir selber vielleicht herauskommen, den Gefühlen, mit denen man sich so rumschlägt, fast schutzlos ausgeliefert. Ich weiß jedenfalls für mich, ich brauche Gemeinde und ich brauche sie in der heutigen Zeit mehr denn je. Gemeinde ist Schutz, sie bewahrt mich vor Eigenwilligkeit, vor Selbstüberschätzung, für Irrlehren. Die Gemeinde bildet den Rahmen für geistliches Wachstum. Stabiler Glaube und gemeindliches Engagement, in welcher Aufgabe auch immer, alle Aufgaben sind wichtig in der Gemeinde, gehen Hand in Hand. Also stabiler Glaube und Geist und gemeindliches Engagement gehen Hand in Hand. Warum ist es so? Ja, ich weiß es nicht. Aber Christen, die nicht fest in eine Gemeinde eingebunden sind, stehen in der Gefahr, komisch zu werden. Meine Lebenserfahrung sagt, wir brauchen als Christen für ein stabiles, gesundes Glaubensleben die Erdung einer gesunden Gemeinde. Und wir wachsen dann in unserem Glauben, wenn wir in der Gemeinde uns engagieren und damit einbringen. Denn Christsein ist ein Marathon, ein langer Lauf. Es ist nichts für Einzelkämpfer, es ist kein Sprint, es ist ein langer, beschwerlicher Lauf. Und Gott hat uns nicht umsonst hier zusammengestellt, als ganz unterschiedliche Charaktere. Wir sind ja eine geistliche Familie, die Gott segnen will. Und weil er weiß, dass wir allein gegen den Teufel, gegen die Welt mit all ihren Angeboten und Verführungen, weil wir da keine Chance haben, hat er uns hier zusammengestellt. Dass wir einander lernen. Und damit bin ich bei dem letzten Bild, was ich mitgebracht habe. Das ist ein Bild zur Bibelstelle aus 1. Petrus 2, Vers 5. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus. Das sind die Reste der Synagoge in Kapernaum, ein bisschen wieder aufgebaut. Und wir sind ja mit unserem Lebenshaus, sind wir Teil der Gemeinde. Ich übertrage das jetzt mal. Wir sind Teil eines geistlichen Hauses. Die Gemeinde ist ja ein geistliches Haus, der geistliche Tempel auch, wie es heißt in der Bibel. Ich will dich ermutigen, dich mit deinem Lebenshaus in einer Ortsgemeinde mit einzubringen, Teil dieser Ortsgemeinde zu werden, ein lebendiger Stein zu sein hier. Das heißt, Das heißt natürlich auch, Stein zu sein, das sind Steine drumherum, ne? Drüber, nebendran, drunter. Das heißt auch, dass wir, und damit wir da gut reinpassen, dass wir einander schleifen. Da ist Druck da. Da müssen Ecken und Kanten weg an uns. Ein Stein reibt erstmal am nächsten, bis wir da reinpassen ins Mauerwerk, bis es genau passt, bis die Mauer nicht umfällt. Ich weiß, Gemeinde ist oft ziemlich herausfordernd, kann auch mal verletzend sein. Und Christen sind im Umgang miteinander nicht immer lieb, teilweise unsensibel. Und wenn du eine heile Gemeinschaft suchst, bist du in der Gemeinde vielleicht gar nicht so richtig. Aber Gott hat uns diese Gemeinde, diese Gemeinschaft verordnet. Warum? Weil wir einander brauchen. Wir sind geistliche Familie. Wir wachsen miteinander. Wir müssen wachsen, um geistlich überleben zu können. Wir brauchen einander. Na, und wir erinnern uns an die Herde der Gnus. Die stehen zusammen im Idealfall. Einer für den anderen. Und wenn dann der Löwe, der Teufel kommt, dann helfen wir uns gegenseitig. Dann sind wir sicher. Denn die Gemeinschaft, dieses Füreinander-Dasein, dieser Segen der Gemeinschaft umfasst so vieles. Ich komme nochmal auf den Prediger kurz. Prediger 4, also Salomo hat gesagt, das ist eine beliebte Bibelstelle, die auch bei Hochzeiten verwendet wird, aber die steht auch für Freundschaft und aber auch für Gemeinschaft in der Gemeinde. Prediger 4, Vers 9, zwei sind besser als ein Einzelner, weil sie einen guten Lohn für ihre Mühe haben. Na, Arbeitsteilung ist nicht nur in der Wirtschaft angesagt, sondern ist auch für uns in der Gemeinde vorteilhaft. Zusammen arbeitet sich's einfach besser im Team. Denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Gefährten auf. Wehe aber dem Einzelnen, der fällt, ohne dass ein Zweiter da ist, um ihn aufzurichten. In Zeiten der Not, wenn wir selber Boden liegen, Probleme haben, dann ist die Gemeinde da, uns da aufzurichten wieder. Wir dürfen uns helfen lassen. Und wir dürfen aber auch helfen. Auch das segnet uns ja selbst wieder, wenn wir anderen helfen. Wenn wir Lastenträger sind. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Galater 6, Vers 2. Ja, und im Prediger heißt, auch wenn zwei beieinander liegen, so wird ihnen warm. Dem Einzelnen aber, wie soll ihm warm werden? Da steckt dieses Bild einer Reisegemeinschaft dahinter. Wird natürlich auch immer gerne für die Ehe genommen und so weiter. Klar, ne? Aber da steckt das Bild einer Reisegemeinschaft dahinter, in der nächtlichen Kälte der Wüste einander zu wärmen. So hat man das damals gemacht. Aber für uns als Gemeinde steckt natürlich als Bild darin, dass es auch um emotionale Wärme geht. Freunde zu sein miteinander. Wenn in der Welt um uns herum immer mehr Kälte und Ablehnung zu erleben ist. Und weiter heißt es, und wenn einer den Einzelnen überwältigt, so werden doch die zwei ihm widerstehen und eine dreifache Schnur wird nicht so schnell zerrissen. Das ist der Kern. Einen kann man besiegen, zwei können Widerstand leisten, drei sind eine feste Bank. Wo wir zusammenstehen, füreinander einstehen, wird es schwer, diesen Zusammenhalt zu knacken. Und damit komme ich zum Ende. Ich schließe mit 10 ganz praktischen Tipps, wie wir Verbindlichkeit und Zugehörigkeit zur Gemeinde leben können. Jetzt bezogen hier mal auch auf unsere Gemeinde, ganz praktisch. Was kann ich tun? Und dafür habe ich 10 Tipps mitgebracht. Also es gibt diesen Tipp 1, es gibt diesen monatlichen E-Mail-Newsletter, den die Almut vorbildlich treu macht und verschickt. Da kannst du am Laufenden bleiben. Lies diesen Newsletter. Zweitens, bemühe dich, die Namen der Leute, die zur Gemeinde dazugehören, kennenzulernen. Es ist ein Akt der Höflichkeit. Liebe fängt mit Anstand an. Drittens, praktiziere Gastfreundschaft. Es geht nicht nur um den Namen, sondern auch um die Menschen dahinter. Sie kennenzulernen, immer wieder mal jemanden einzuladen. Viertens, bete für deine Geschwister. Wenn du nicht weißt, wofür du beten sollst, frag sie, lade sie eben ein. Fünftens, packe im Gemeindealltag dort an, wo Hilfe gebraucht wird und bring dich mit deinen Gaben dort ein, wo du am besten helfen kannst. Es gibt viele Betätigungsfelder, Kindergottesdienst, wir planen demnächst Kirche Kunderbund, so eine evangelistische Form von Gemeindearbeit. Es gibt viele Möglichkeiten, sich da einzubringen. Bring dich da ein, pack dort mit an. Sechstens, ermutige im persönlichen Umgang deine Mitgeschwister, ermutige sie mit in ihrem Leben, gib Feedback, lächle sie an, geh mal auf sie zu, auch mal eine herzliche Umarmung. Lerne lieben. Schlecht reden ist einfach, Beziehungen kaputt machen, das geht schnell. Aber liebe den Nächsten, deine Geschwister in der Gemeinde. Siebtens, sei so oft wie möglich im Gottesdienst und höre die Predigten. Kopple mit, was hier an Themen bewegt wird, worauf sich die Prediger vorbereiten hier in der Gemeinde. Achtens, Hauskreis ist auch eine wichtige Möglichkeit, ist kein Allheilmittel, aber ist eine wichtige Möglichkeit, um mehr Gemeinschaft zu haben miteinander in der Gemeinde. Es hilft dir, dort in intensiveren Kontakt zu kommen, dich zu öffnen, auszutauschen, in dein Leben hineinblicken zu lassen und dich gegenseitig auch zu ermutigen in dieser kleinen Runde. Neuntens, fahre mit auf die Gemeindefreizeit. Gut, die Anmeldung, ne? Es ist schon, also der Almut hat ja vorhin gesagt, es besteht auch die Möglichkeit, als Tagesgast mit dazu zu kommen. Ne? Auch das ist ja möglich und nächstes Jahr gibt es ja wieder eine Gemeindefreizeit. Es ist auf jeden Fall eine super Gelegenheit, um einander kennenzulernen und ja, miteinander zu reden, sich auszutauschen. Und zehntens, spende dein Geld vor allem an eine, nämlich an deine Gemeinde. Unser Umgang mit Geld zeigt sehr gut, ob wir eben Teil der Gemeinde sind oder nicht. Also keine Angst, die EFG ist, die Gemeinde hier ist gut finanziert. Wir haben jetzt keine Not, ich will jetzt nicht irgendwelche Not hier für eine Not reden. Mach dir da keine Sorgen, darum geht es mir nicht. Es geht mir heute Morgen nicht um dein Geld, sondern es geht mir darum, wo dein Herz ist. Denn wo dein Herz ist, da wird auch dein Schatz sein, heißt es ja. Du erntest Segen, wenn du das alles tust und umsetzt. Also 10 Punkte. E-Mail, Newsletter, Namen, Gastfreundschaft, Beten, Anpacken, Ermutigen, Gottesdienst, Hauskreis, Gemeindefinanzen. Ja, ich glaube, das waren jetzt alle. Greif den Segen ab, den die Gemeinde für dein Leben bereithält. Gott hat so viel Segen für dich vorbereitet. Und ich erlebe es immer wieder. Was ist für ein Segen, sich hier mit einzubringen, hier mit Teil dabei zu sein? Was ist für ein Segen? Und ich schließe mit einem weiteren Weisheitsspruch von Salomo. Und da heißt es, wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeiten seine Bauer vergebens daran. Wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeiten seine Erbauer vergebens daran. Kümmere dich mit Leidenschaft um deine Bibel, dein Gebet und um die Gemeinde und sei ein lebendiger Stein in dieser Gemeinde. Amen.